Ja, wir Menschen, wir sind schon manchmal eigenartig, oder? Ganz gleich, in welcher Lebensphase wir uns gerade befinden, glauben wir immer wieder, wenn wir das nächste Ziel erreicht haben, dann fängt das Leben erst richtig an. Wenn ich meinen Schulabschluss habe, dann verdiene ich endlich Geld und dann fängt das Leben erst an. Wenn ich den richtigen Partner kennenlerne und wir heiraten, dann fängt das Leben erst an. Wenn ich Kinder habe, dann fängt das Leben erst an. Oder wenn ich endlich in der Rente bin, dann fängt mein Leben erst richtig an. Und das Merkwürdige ist, und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, sobald wir eins dieser Ziele erreicht haben, merken wir, uff, ist doch anders, als wir uns das ausgemalt haben. Und irgendwie so schön und unendlich perfekt ist das Leben zu diesem Zeitpunkt überhaupt nicht. Und ja, viele dieser Wünsche sind gut und verständlich. Es ist nicht falsch, sich nach einer Ehe zu sehnen. Und es ist voll verständlich, wenn wir uns andere Lebensumstände wünschen. Und manchmal können diese unerfüllten Wünsche einfach wirklich schmerzhaft sein. Die Korinther, die waren in einer ähnlichen Situation. Und Paulus möchte uns mit diesen unerfüllten Wünschen, er möchte sie uns nicht ausreden, aber er möchte uns eine wichtige Frage mitgeben. Die Frage, was geschieht mit unserem Leben, solange unsere Wünsche noch nicht erfüllt sind? Wird unser gegenwärtiges Leben einfach zu einem Wartezimmer wie beim Arzt, wo wir, dass wir als Übergangsphase bis zum nächsten Lebensziel betrachten? Oder könnte es sein, dass Christus uns genau hier in der Lebensphase, in der du gerade bist, begegnen möchte? Mit seinen ganzen Freuden und Lasten und unerfüllten Wünschen, die du gerade mit dir trägst. Bei den Korinthern war das auch so. Sie fragten sich, ja, ist es jetzt besser, wenn ich heirate? Und andere überlegten, ob es nicht geistlicher wäre, unverheiratet zu bleiben. Und wieder andere überlegten, sie waren Sklaven und sie überlegten, jetzt bin ich Christ geworden, heißt das, ich muss frei werden. Und Paulus gibt darauf keine einfache Antwort. Es ist nicht so, dass er sagt, euer Leben muss bleiben, wie es ist. Es darf sich nichts verändern. Er sagt aber auch nicht, alles muss sich verändern, sondern er stellt eine Frage. Brauchst du wirklich ein anderes Leben, um Christus zu gehören? Und bevor wir Paulus Antwort auf diese Frage hören, möchte ich noch so ein paar Sätze vorwegschicken. Dieser Abschnitt, den Paulus hier schreibt, er berührt Lebenssituationen, die mit einem tiefen Schmerz verbunden sein können. Lebenssituationen wie ungewolltes Alleinsein, unerfüllte Kinderwünsche oder belastende Erfahrungen in Ehe und Familie. Und ihr Lieben, Paulus redet diesen Schmerz nicht klein. Das ist ganz, ganz wichtig, dass wir das verstehen. Und Paulus sagt nicht, du darfst darüber nichts fühlen. Er sagt nicht, das darf dir nicht wehtun. Und er versucht auch nicht mit irgendeiner schnellen geistlichen Antwort irgendwie dir das abzuspeisen. Paulus sagt ausdrücklich in einem dieser Verse Folgendes: Ich sage das zu eurem Besten. Ich will euch keine Schlinge um den Hals legen. Sein Ziel ist es eben nicht, Menschen irgendwie damit zusätzlich zu belasten oder auch vielleicht ihnen einzureden, ihr Schmerz wäre ein Zeichen mangelnden Unglaubens. Er möchte uns mitten in eben diesen unterschiedlichen Lebenssituationen auf Christus und seine Hoffnung hinweisen, die wir in ihm haben. Hören wir jetzt mal gemeinsam, was Paulus sagt. Ich werde nicht schaffen, alles vorzulesen. Aber einen größeren Abschnitt würde ich gern vorwegstellen. Ihr könnt, wenn ihr die Bibel dabei habt, 1. Korinther Kapitel 7 ab Vers 17 mitlesen. Dort schreibt Paulus Folgendes. Grundsätzlich gilt, akzeptiert die Lebensverhältnisse, die der Herr euch zugewiesen hat und in denen ihr wart, als Gott euch zum Glauben rief. So ordne ich es an in allen Gemeinden. War jemand beschnitten, als Gott ihn berief? Dann soll er nicht versuchen, die Beschneidung rückgängig zu machen. War jemand unbeschnitten, als Gott ihn berief? Dann soll er sich nicht beschneiden lassen. Denn Gott kommt es nicht darauf an, ob wir beschnitten sind oder nicht. Bei ihm zählt allein, ob wir nach seinen Geboten leben. Jeder soll Gott an dem Platz dienen, an dem ihn Gottes Ruf erreichte. Bist du als Sklave ein Christ geworden? Mach dir deswegen keine Sorgen. Kannst du aber frei werden, dann nutze die Gelegenheit. Wer als Sklave Christus gehört, der ist von ihm aus der Sklaverei der Sünde freigekauft worden. Ein freier Mann aber, der dem Herrn gehört, ist dadurch ein Sklave von Christus. Ihr seid alle teuer erkauft. Lasst euch nicht wieder von Menschen versklaven. Noch einmal, Geschwister. Jeder soll die Lebensverhältnisse akzeptieren, in denen er sich befand, als er zum Glauben gerufen wurde, und soll seinen Platz so ausfüllen, wie es Gott gefällt. Der erste Punkt, den Paulus uns mitgeben will: Du brauchst kein anderes Leben, um Christus vollständig zu gehören. Wenn wir diesen Abschnitt lesen, dann fällt auf, dass Paulus einen Gedanken dreimal wiederholt. Und zwar in meinen Worten, in Vers 17, in 20 und in 24, sagt er so ungefähr: Akzeptiert die Lebensverhältnisse, die der Herr euch zugewiesen hat. Und auf den ersten Blick kann das vielleicht wie Resignation klingen. So nach dem Motto, du musst dich halt mit deinem Leben abfinden. Aber so kann es Paulus nicht meinen. Wer aufmerksam zugehört hat, der hat gemerkt, dass Paulus schon in einem Nebensatz sagt, ja, wenn du Sklave bist, aber die Möglichkeit hast, frei zu werden, dann tu es. So, du musst nicht Sklave bleiben. So, Paulus verbietet nicht, dass Lebensumstände sich verändern und dass wir da auch mitwirken können, darauf hinarbeiten. Wo aber er warnt vor dem Gedanken, dass wir erst durch bestimmte Veränderungen zu vollständigen Christen oder zu vollständigen Menschen werden. Ne, so zeigt er es zum Beispiel an der Sklaverei. Es ist nicht so, dass Paulus hier sagt, Sklaverei wäre was Gutes. Ne, das ist gar nicht die Aussage, die Paulus hier treffen will. Ne, er sagt nur, das sind gerade gesellschaftliche Verhältnisse und trotz diesen gesellschaftlichen Unterschiede zwischen einem Herrn und einem Sklaven, die kulturell da sind, seid ihr vor Gott gleichgestellt. Und ich liebe es so sehr, wie Paulus das hier so auf den Kopf stellt. Er sagt, der Sklave wurde freigekauft durch Christus. Und der Herr wurde versklavt unter Christus. Das heißt, es entsteht eine Angleichung. Ne? Paulus sagt, der Sklave wird zu einem Freien, und der Herr wird zu einem Sklaven und beide sind somit auf derselben Stufe. Beide sind Teil von Christus. Und diese Wahrheit besteht, ihr seid beide vollständig als Sklave und als Herr Kinder Gottes. Und das ist einfach so schön. Und das heißt nicht, dass die Lebensumstände unwichtig wären. Ne, Paulus sagt nicht, du Sklave, stell dich nicht so an. Du musst halt jetzt damit leben. Oder er sagt, der Herr, ja, du hast halt Glück gehabt. Sondern ihm ist schon klar, dass da ein Unterschied ist. Es macht einen gewaltigen Unterschied, ob man Sklave oder Freier ist. Es macht einen Unterschied, ob man alleinstehend oder verheiratet ist. Ob man Kinder hat oder ob dieser Wunsch seit Jahren nicht erfüllt wird. Und Paulus sagt dem Betroffenen nicht, wenn du Christus wirklich vertraust, dann darf dir das gar nichts ausmachen. Dann darfst du darüber keinen Schmerz fühlen. vollständig in Christus zu sein, und das ist mir ganz wichtig, dass ihr das mitnehmt, bedeutet nicht, dass sich auch jede Lebenssituation immer vollständig anfühlt. Und ja, ich spreche auch in vielen Lebenssituationen als ein Blinder, der versucht, von Farbe zu sprechen. Ich bin verheiratet, ich habe Kinder. Das heißt, was diese Wünsche angeht, die wurden mir erfüllt. Und trotzdem möchte ich hier mit Paulus dir zusprechen, es kann sich unvollständig anfühlen. Aber so wie Robert das auch letzte Woche schon betont hat, du bist vollständig Kind Gottes, ein vollständiger Teil dieser Gemeinde, wenn du nicht irgendwelche gefühlten Normen oder auch wenn deine Wünsche unerfüllt bleiben. Paulus möchte nämlich verhindern, dass dieser Schmerz zu einem Urteil über deinen Wert wird. Ganz schnell können wir da reinrutschen und denken, ja, vielleicht liebt Gott mich nicht so sehr. Vielleicht bin ich nicht so wertvoll, vielleicht mache ich ja irgendwas falsch und deswegen bleibt mein Wunsch unerfüllt. Paulus sagt, nein, du darfst diesen Gedanken nicht zulassen. In der Stellung, in der Gott dich berufen hat und in der du gerade stehst, liebt Gott dich unendlich und du bist vollständiger Mensch und vollständiges Mitglied der Gemeinde. Und das müssen wir als Gemeinde manchmal auch verstehen. Wenn Gott so handelt, dann müssen wir auch an unseren Mitmenschen handeln. Ich weiß, viele Verletzungen in der Gemeinde mit diesen Themen von unerfüllten Wünschen entstehen oft, weil, nicht weil wir es böse meinen, aber ganz oft haben wir unsere Zunge nicht so ganz im Griff und stellen manchmal Fragen, die wir eigentlich liebevoll meinen, die aber wirklich manche Menschen verletzen. Ich habe vor ein paar Monaten mit einer jetzt Mutter gesprochen, die noch keine Kinder hatte und sie hatte aber Fehlgeburten und Leute aus der Gemeinde kamen zu ihr und haben sie gefragt, warum sie denn noch keine Kinder haben. Und die meinten das super lieb, aber diese Fragen waren so schmerzhaft in dieser Zeit. Und da, wie Gott sagt, du bist vollständig so, wie du bist, in dieser Lebenssituation, in die Gott dich hineingestellt hat. Der entscheidende Satz ist in Vers 23. Paulus sagt hier, ihr seid teuer erkauft. Was meint er damit? Sophia und ich haben vor kurzem angefangen, den Film Dune zu schauen. Ist so ein Sci-Fi-Epos über die Zukunft, ist erstmal egal. Da gibt es auf jeden Fall eine Situation, da spricht der Hauptcharakter Paul mit seinem Vater. Sein Vater ist Herrscher von einem großen Reich und sie sprechen darüber, dass der Sohn irgendwann diese Aufgaben eigentlich übernehmen sollte. Und man merkt, Paul kann das nicht so richtig annehmen. Für ihn ist das schwer. Und dann sagt der Vater einen Satz, der bei mir so geklingelt hat. Ich fand das so toll. Und zwar sagt er in Bezug auf die, als er ihn fragt, okay, wie sieht es mit der Führungsaufgabe aus, sagt ihm der Papa, wenn deine Antwort Nein ist, so bist du doch das Einzige, was du für mich je hättest sein müssen. Mein Sohn. Da kam mir die Gänsehaut. Der Vater sagt, selbst wenn du diese Aufgabe nicht annimmst und das nicht erfüllst und irgendwelche Erwartungen packst, so bist du doch das Einzige, was du immer hättest sein sollen. Du bist mein Sohn. Und das reicht als Grund, dass ich dich liebe. Und natürlich ist dieses Filmzitat nicht das Evangelium. Aber es zeigt den tiefen Wunsch, den eigentlich jeder Mensch hat in unserer ganzen Gesellschaft, einfach angenommen zu sein. Und genau das ist ja das, was die Bibel vermittelt. Die sagt, in dem Stand, in dem du gerade bist, du musst nicht noch irgendwas leisten, irgendwelche Dinge tun, sondern du bist schon jetzt teuer erkauft. Das ist die Gnade von der die Bibel immer wieder spricht. Du musst nicht heiraten, du musst nicht Kinder bekommen, du musst nicht einen besseren Job haben, du musst nicht dein ganzes Leben jetzt schon auf die Kette bekommen. Du bist schon teuer erkauft. Am Kreuz hat Christus für dich alles gegeben. Und deshalb ergibt sich deine tiefste Identität nicht aus deinem Familienstand, deinem Beruf oder dem Bild, was du von einem gelungenen Leben hast. Sie ergibt sich daraus, wem du gehörst. Und vielleicht taucht in dir immer wieder der Gedanke auf, wenn sich das noch verändert, diese eine Sache, dann bin ich glücklich, dann ist das Leben erreicht. Und da möchte Paulus heute deinen Blick aufs Kreuz wenden und sagen, ja, ein anderes Lebenskapitel kann vielleicht kommen und du darfst dir Veränderung wünschen, aber du wirst dann nicht mehr zu Christus gehören. Du bist jetzt schon vollkommen angenommen und geliebt von Gott. Du bist von Christus gerufen und teuer erkauft. Und dein Leben muss sich nicht unfertig anfühlen, weil deine Stellung vor Gott nicht unfertig ist. Du bist ganz sein. Das ist das Erste, was Paulus uns hier in diesem Text sagen will. Das Zweite, und das ist jetzt eine super interessante Stelle, ist, dass Paulus uns sagen will, dass wir das gegenwärtige Leben nicht festklammern sollen, als wäre das das Letzte, was wir besitzen. In Vers 25 wendet sich Paulus nämlich wieder der Frage zu, um die es so im ganzen Kapitel geht, ob ein unverheirateter Mensch heiraten soll. Ne, irgendwie das ganze Kapitel dreht sich immer wieder, kommt sie zu dieser Frage zurück. Und Paulus gibt hier endlich mal so eine ganz klare Antwort. Er sagt weder, ja, man sollte unbedingt heiraten, und er sagt aber auch nicht, dass du auf gar keinen Fall heiraten darfst. Stattdessen schreibt er in Vers 28, bist du an eine Frau gebunden, dann versuche nicht, dich von ihr zu lösen. Ne, also hier ist davon die Rede von jemandem, der verlobt ist und der jetzt vielleicht Paulus Worte so verstehen könnte von, ich sollte ja nicht heiraten, also löse ich die Verlobung auf. Also Paulus spricht natürlich nicht über Ehen. Ehen dürfen niemals gelöst werden. So. Und dann spricht er weiter, bist du ungebunden, dann suche keine Frau. Wenn du aber doch heiratest, sündigst du nicht. Paulus spielt also Ehe und Ehelosigkeit nicht gegeneinander aus. Wer heiratet, sündigt nicht. Und auch wer unverheiratet bleibt, ist deshalb nicht automatisch geistlicher. Aber Paulus spricht zu den Korinthern aufgrund einer gegenwärtigen Not. Das findet ihr da im Text, diesen Begriff gegenwärtige Not. Und er rät aufgrund dieser gegenwärtigen Not davon ab, ihre Lebenssituation vorschnell zu verändern. Was genau für eine Not bei den Korinthern zu der Zeit war, weiß man nicht genau. Es gibt Untersuchungen, dass es möglicherweise genau zu dieser Zeit, als Paulus den Korintherbrief schrieb, eine Hungersnot in Korinth war. Vielleicht sind es aber auch einfach diese angespannte Situation durch den gesellschaftlichen Druck auf die Christen gewesen. Wir wissen es nicht. Was wir aber festhalten können, ist auf jeden Fall, dass irgendwas im Umfeld der Korinther schwierig war und Paulus ganz klar gesagt hat, ja, also das Problem ist, wenn ihr jetzt heiratet, dann müsst ihr euch auch noch Sorgen machen um euren Partner. Und es ist vielleicht sogar besser, wenn ihr das nicht macht. Und er wertet damit natürlich Ehe nicht ab, aber er möchte die Korinther vor einer Vorstellung bewahren von Ehe, als wenn Ehe so immer direkt der Himmel auf Erden wäre. Also heute noch, wenn ich mit jungen Menschen spreche, die unverheiratet sind, gerade so Teens oder jungen Jugendlichen, die haben so eine Vorstellung von Ehe, so dann habe ich meinen Ehepartner und dann wird das Leben rosarot und richtig schön. Und dann kommt man in der Realität irgendwann an als Erwachsener und merkt, Ehe kann wunderschön sein und sie ist es auch, wenn man sich Mühe gibt. Aber sie kann auch, das sage ich immer, Ehe kann der Himmel auf Erden sein, es kann aber auch die Hölle auf Erden sein, je nachdem, das hat mit Partnerwahl zu tun, das hat mit Reflexion und allem Möglichen, das ist jetzt hier keine Eheberatung heute, aber Ehe ist halt trotzdem Teil dieser zerbrochenen Welt. Und auch Ehepartner erleben durch die Ehe Leid. So. Und Paulus sagt jetzt, Leute, die Zeit ist kurz und er geht weiter, denn die Gestalt dieser Welt vergeht. Seit Christus gestorben und auferstanden ist, steht nämlich fest, diese Welt wird nicht, sowieso nicht so bleiben, wie sie gerade ist. Christus wird wiederkommen und er wird alles neu machen. Ne? Der Jahresvers von diesem Jahr. Ich mache alles neu. Und deshalb ist das Leben, das wir gerade kennen und sehen, sowieso nicht die Wirklichkeit, wie sie in Zukunft existieren wird. Und genau deshalb schreibt Paulus etwas ganz Verrücktes. Er schreibt in Vers 29, darum sollen in Zukunft die Verheirateten so leben, als wären sie nicht verheiratet. Die Weinenden sollen sich nicht völlig von ihrer Trauer gefangen nehmen lassen und die Fröhlichen nicht von ihrer Freude. Wer etwas kauft, soll damit umgehen, als gehörte es ihm nicht. Ganz ehrlich, für mich war das am Anfang, diese Verse waren immer so irritierend. Wie? Wenn ich verheiratet bin, soll ich jetzt so tun, als wenn ich nicht verheiratet bin? Und die Trauernden sollen jetzt ihre Tränen unterdrücken? Und wer sich freut, soll die Freude unterdrücken? Was meint Paulus hier? Natürlich kann er es nicht so meinen. Im selben Kapitel spricht er noch über die Verantwortungen, die Ehepartner für sich haben. Also er kann ja nicht sagen, ihr habt Verantwortung füreinander und im nächsten Moment, ja, aber eigentlich sollt ihr vergessen, dass ihr verheiratet seid. Was will Paulus uns sagen? Er will, dass wir die Dinge dieses Lebens aus einer neuen Perspektive betrachten. Ja, Verheiratete sollen ihren Ehepartner von Herzen lieben. Aber der Ehepartner darf nicht die Stelle einnehmen, die nur Gott gehört und unser ganzer Lebensmittelpunkt sein und wir drehen uns nur noch um den Ehepartner. Und ja, wir dürfen trauern, aber wir müssen nicht so sehr trauern, dass unser ganzes Leben zerbricht und wir nichts mehr anderes machen, weil wir sagen, das ist so schlimm, mein ganzes Leben ist jetzt vorbei. Ich nehme mir vielleicht sogar mein Leben. Paulus sagt, nein. Also natürlich dürfen wir trauern, aber wir sollten nicht zu sehr daran festhalten. Und auch Freude dürfen wir genießen. Wir sollen uns ja auch freuen. Die Bibel ist ein Buch voller Freude. Christen sollten fröhliche Menschen sein. Aber die Freuden dieser Welt sollten nicht sein, was wir festhalten. Und so benutzt Paulus die ganze Zeit das Bild einer Hand. Nach dem Motto, ja, Gott gibt euch viele Dinge und ihr erlebt viel. Aber das Schlimmste ist, wenn wir die Hand schließen und uns daran klammern, was wir gerade haben. Das ist problematisch. Sobald unsere Hand zur Faust wird und wir was festhalten, dann ist es gefährlich. Und das gilt nicht nur für Dinge, die wir besitzen, so an unseren Kindern klammern oder an unserem Ehepartner klammern oder an unserem Beruf klammern, sondern auch für die Dinge, die wir uns wünschen, die uns fehlen. An Trauer, an die wir klammern. Vielleicht sehnst du dich nach einem Ehepartner, vielleicht wünscht ihr euch Kinder, vielleicht erhoffst du dir eine andere gesundheitliche Situation oder eine andere berufliche Situation. Es gibt so viele Möglichkeiten. Ich weiß nicht, was für Wünsche dich gerade begleiten und dich treiben. Und ja, Wünsche dürfen da sein. Aber Paulus fordert uns auf, daran nicht festzuhalten. Die Gefahr ist nämlich, und das ist ja oft das Problem, dass wir das Leben, das wir uns wünschen, nur mit seinen Freuden ausmalen. Während wir unser gegenwärtiges Leben nur daran betrachten, was ihm fehlt. John Piper hat diesen Gedanken einmal, finde ich, sehr schön formuliert. Er sagte, kein Kapitel unseres Lebens enthält alle Freuden. Kein Kapitel unseres Lebens enthält alle Freuden. Das ist das, was ich am Anfang sagte. Ich kann 100% verstehen, dass man sich Dinge wünscht. Aber oft sehen wir nur das Positive, was da kommt. Wir schauen von außen vielleicht irgendjemanden an, der das hat und denken, das hätte ich gerne auch. Aber die Lasten, die das mit sich bringt, die sehen wir oft gar nicht. Und ja, es ist halt so, das ist auch das, was Paulus sagt. Paulus sagt, der unverheiratete Mensch kennt bestimmte Freuden der Ehe nicht. Und das Ehepaar ohne Kinder kennt bestimmte Freuden des Elternseins nicht. Und das wünscht sie sich. Aber wiederum Eltern kleiner Kinder besitzen wiederum nicht die Freiheit, die ein Single oder ein Ehepaar ohne Kinder möglicherweise hat. Und es geht gar nicht darum, das miteinander aufzuwiegen. Und deswegen sagte ich, das ist ein wirklich schmerzhaftes Thema. Das ist nicht so, dass man salopp sagen kann, ja, du hast keine Ahnung, in welcher Situation ich stecke. Ja, haben wir auch oft nicht. Auch wir, die wir schon lange verheiratet sind, können das nicht ganz nachfühlen. Jemand, der vielleicht schon mit 30 und 40 noch Single oder wieder Single ist. Und da geht es gar nicht darum, sich zu vergleichen, wer hat jetzt mehr Leid und wer weniger, wer hat mehr zu tragen, wer weniger, sondern einander in diesen Situationen zu begegnen, zu ermutigen, zu lieben und zu trösten und zu helfen, trotz dieses Schmerzes weiterzumachen. Und auch zu helfen, dass wenn wir uns immer nur, und das muss jeder für sich selber, das kann ich nicht euch aufstülpen. Ihr müsst selber euch reflektieren und mit Gott reden und euch nicht nur auf die Freuden des nächsten Lebensabschnitts schauen. Weil dann übersieht ihr leicht die Gabe, die Gott euch heute gegeben hat. Die Situation, in der du bist, die hast nur du. Und glaub mir, Gott will und kann genau deine Lebenssituation gebrauchen. Nicht eine andere. Ja? Er will nicht, dass du mit dem Finger zeigst und sagst, ja, aber der könnte das doch besser machen. Deine Situation, in der du gerade bist, mit all den Herausforderungen, die es dazu gibt, da will Gott dich gebrauchen. Denn unsere Hoffnung ist größer. Ja? Vielleicht hast du eben einen unerfüllten Wunsch. Dann sage ich dir nochmal mit Paulus, die Gestalt dieser Welt wird vergehen. Und 80, 90 Jahre fühlen sich lang an, aber ganz ehrlich, das, was Gott für uns bereitet hat, ist ewig. Und da wird euch gar nichts mehr fehlen. Niemandem. Dieses Gefühl wird nicht da sein. Und deswegen dürfen wir Gottes Gaben dankbar annehmen, ohne sie festhalten zu müssen. Es ist nicht das Letzte. Und so kommen wir zum letzten Punkt auch. Lass deine gegenwärtige Lebenssituation Christus gehören. Das klang schon immer wieder mal an, aber Paulus macht das hier am Ende nochmal ganz klar. Er stellt die Frage, heißt das, dass wir unsere gegenwärtige Situation, bis Jesus kommt, irgendwie überbrücken müssen? Nein. Paulus macht deutlich, dass wir in unserem jetzigen Leben jetzt schon Gott dienen können. Und er stellt wieder den Unverheirateten und den Verheirateten gegenüber und sagt halt, ja, der Verheiratete, er muss sich halt mehr darum kümmern, was seine Familie angeht. Und das erlebe ich jetzt auch. In meinem Studium habe ich immer, wir waren verheiratet zwar schon, Sophia und ich, aber wir hatten noch keine Kinder. Und ich war so viel hier in der Gemeinde tätig. Ich habe bestimmt 20 Stunden die Woche habe ich in Gemeinde investiert. Teenie, Jugend, dann noch alles vorbereiten, predigen. Und ich habe es geliebt. Es war eine sehr schöne Zeit. Und manchmal habe ich gefragt, ja, da gibt es andere, die machen da nicht so viel. Warum? jetzt verstehe ich das und habe ein bisschen mehr Verständnis dafür. Ja, es ist eine andere Lebenssituation. Ne? Vielleicht hast du jemanden zu Hause zu pflegen, der krank ist. Oder du musst dich um deine eigenen Kinder kümmern. Oder. Es sind so viele verschiedene Lebenssituationen. Und damals hatte ich so viel Zeit. Und ich habe genossen, sie in die Gemeinde zu investieren. Und habe ich mir irgendwann Kinder gewünscht? Ja. Aber wir hatten auch eine schwere Zeit, als Sophia und ich schwanger werden wollten, hier in der Gemeinde. Und wisst ihr, was wir zu Gott gebetet haben? Wir haben uns wirklich Kinder gewünscht. Aber wir haben Gott gesagt, Gott, wenn du uns jetzt gerade hier gebrauchen willst, dann sind wir bereit, von dir anzunehmen, dass wir keine Kinder bekommen. Glaubt mir, das war kein leichtes Gebet, das wir damals gebetet haben. Aber wir haben es von Herzen ernst gemeint. Und Gott hat uns trotzdem Kinder geschenkt und hat dann die Situation verändert. Aber manchmal verändert Gott das nicht. Und manchmal gibt uns Gott, stellt uns in eine Situation, die wir uns eigentlich so nicht ausmalen und wünschen. Und hier will Paulus das nicht gegeneinander aufspielen und sagen, der eine ist geistlicher, der mehr Zeit für Gott hat und der andere ist ungeistlicher, weil er weniger Zeit für Gott hat. Die entscheidende Frage lautet, wie kann ich in der Christus mit meiner Lebenssituation dienen, in der Gott mich berufen hat? Bist du verheiratet? Bist du unverheiratet? Dann ist dein gegenwärtiges Leben nicht nur eine Wartezeit, bis du irgendwann eine Familie hast. Du darfst dir die Frage stellen, wofür kann ich meine Freiheiten nutzen? Habe ich vielleicht Möglichkeiten, Christus anders zu dienen, als das vielleicht mein Freund kann, der verheiratet ist? Seid ihr verheiratet und habt keine Kinder, dann ist eure Ehe keine unvollständige Vorstufe einer eigentlichen Familie. Im Gegenteil, ihr könnt auch da Gott fragen, wofür gibst du uns gerade die Zeit, die Kraft und die finanziellen Möglichkeiten? Und das nimmt nicht den Wunsch weg, aber das hilft uns, eine Perspektive in dieser Zeit zu bekommen. Genau das versucht Paulus. Er will nicht, dass es irgendwie ein Ersatz, das wird Kinder, die man nicht hat, nicht ersetzen. Aber es wird uns eine Perspektive geben. Und vielleicht seid ihr aber auch diejenigen mit den kleinen Kindern und ihr würdet eigentlich gern wieder mehr für die Gemeinde machen. So ist es bei mir gerade. Und auch hier besteht unser Alltag aus Windeln, Wäsche, Terminen, zu wenig Schlaf. Dann müsst ihr nicht darauf warten, dass irgendwann wieder diese Lebensphase kommt, wenn ihr endlich wieder Gott dienen könnt. Ihr Lieben, das ist gerade euer Dienst für Gott, sich um eure Familie zu kümmern. Und das fühlt sich oft nicht geistlich an, eine volle Windel zu wechseln. Aber ihr Lieben, ihr macht das für Christus. Vernachlässigt nicht eure Familie. Nur um irgendwie, Hauptsache immer in der Gemeinde unterwegs zu sein. Das ist nie das, was Gott verlangt hat. Gott geht es nicht um Leistung. Und da kommen wir wieder zu unserem Vers 23. Ihr seid teuer erkauft. Nicht, okay, jetzt steht hier in eurer Lebenssituation und jetzt müsst ihr unbedingt in die Gemeinde und genau das tun. Nein, ihr seid teuer erkauft. Und ich möchte euch ermutigen, zu fragen, Gott, was willst du mit der Lebenssituation, die eigentlich gar nicht so toll ist, was willst du damit mit mir tun? Weil das macht Freude. Es geht nicht darum, Gott irgendwie damit zu besänftigen oder eine höhere Stellung zu kommen, sondern einfach mit Gott in meiner Lebenssituation was zu erleben. Weil das kann ich euch sagen, aus eigener Erfahrung. Da, wo ich gelernt habe, meine Lebenssituation anzunehmen und das Gott abzugeben und zu sagen, Gott, hier bin ich, mit all meinen Grenzen, mit meinen Wünschen, die ich habe, mit allem, was ich bin, hier bin ich, mach was daraus. Und ich sehe, wie Gott trotz meiner Kanten und Ecken und Fehler daraus etwas Wunderschönes macht. Da dürfen wir ein Stück Himmel hier auf Erden erleben. Und das wünsche ich mir auch für euch, dass ihr ein Stück Himmel hier auf Erden erlebt. Ihr seid schon teuer erkauft. Ihr müsst nicht den Stück Himmel hier schon auf Erden erleben. Das ist eure Entscheidung, ob ihr das versucht anzunehmen und das suchen wollt. Das hat nichts damit zu tun, ob ihr noch Kinder Gottes seid oder nicht. Aber es ist Schönheit, die wir hier auf der Erde erleben dürfen, weil Gott aus, um es in netten Worten zu formulieren, aus Dreck etwas Wunderschönes zaubern kann. Ja? Und vielleicht fühlt sich deine Situation gerade wie Dreck an, aber vertrau sie Gott an und lass dich überraschen, was Gott Wunderschönes macht. Es wird nicht das sein unbedingt, was du erhoffst oder erwartest, aber es wird schön sein. Lass mich noch kurz beten. Steht gerne auf dazu. Vater im Himmel, du hast mir so viel geschenkt und manche Lebenssituationen, ja, da fühlt es sich nicht richtig an, wenn ich darüber spreche und ich versuche, da das Richtige zu sagen. Deswegen bitte ich dich, Herr, sprich du in jedes einzelne Herz. Vielleicht gibt es auch Beispiele, die ich nicht genannt habe, aber offenbare uns, was vielleicht Wünsche sind, unerfüllte Wünsche, die wir festklammern oder Lebenssituationen, die wir festklammern, und hilf uns, sie loszulassen und dir abzugeben und dir zu vertrauen. Auch wenn es ungewiss ist und wir nicht wissen, was deine Antwort ist. Herr, so gib uns diese Hoffnung und das Vertrauen, dass es gut sein wird, mehr als gut. Und lass uns in unseren Lebenssituationen ein Stück vom Himmel schmecken. Amen.